Katja Lange-Müller gehört zu den besten deutschsprachigen Erzählerinnen der Gegenwart. Ihre Prosa ist so eigentümlich wie präzise, da wird mal berlinert und dann wieder anspruchsvoll über Sprache resoniert. Lange-Müller hat in ihren Romanen und Erzählungen ruppige und zugleich feinfühlige Figuren geschaffen, die man nicht vergisst. Auch deshalb hat sie zahlreiche Literaturpreise erhalten, etwa den Bachmann-Preis, den Alfred-Döblin-Preis, den Wilhelm-Raabe-Preis und den Kleist-Preis. Aber was für ihre literarische Biografie mindestens genauso wichtig war und ist, sind folgende Eckpunkte in ihrer Vita. Katja Lange-Müller hat eine Schriftsetzerlehre gemacht, erst in einer Druckerei, dann als Bildredakteurin gearbeitet und sie war 6 Jahre als pflegerische Hilfskraft auf geschlossenen psychiatrischen Frauenstationen tätig. Ja, diese Autorin hat wirklich was erlebt und das können viele Schriftsteller nicht von sich behaupten. Vielleicht sind ihre Geschichten auch deshalb so kraftvoll und, ja, hier trifft das Adjektiv mal zu, authentisch. Ich begrüße ganz herzlich Katja Lange-Müller, schön, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, Herr Otte.
Frau Lange-Müller, Drehtür heißt Ihr neuer Roman, der in diesen Tagen im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen ist. Und diese Drehtür ist nicht nur ein erzählerisches Scharnier, sondern auch eine Metapher für die Lebenssituation der Protagonistin. Die Krankenschwester Asta ist nämlich nach vielen Jahren im Dienst von internationalen Hilfsorganisationen am Münchner Flughafen gestrandet. Die Kollegen in Nicaragua, wo sie zuletzt gearbeitet hat, haben sie weggemobbt und nach etlichen Fehlern mit einem One-Way-Ticket nach Deutschland zurückgeschickt. Und da steht sie nun an dieser Flughafendrehtür, raucht und denkt über ihr Leben nach und meint, jenseits der Glasfront Menschen wiederzuerkennen, die ihr im Laufe des Lebens begegnet sind. So zum Beispiel einen Koch aus der nordkoreanischen Botschaft. Wir befinden uns in dieser Romanepisode, also in der DDR. Frau Lange-Müller, was geschieht dann mit diesen beiden Figuren? Was erleben sie und was nicht?
Tja, also sie kommt von einem Fest, das sie vorzeitig verlassen hat. Sie erinnert sich auf dem Heimweg in Totenwinkel, so nennt sie diesen Stadtbezirk in Mitte, der direkt an der Mauer lag, sitzt in einem Hauseingang ein Koch, ein Asiat, sie weiß ja noch nicht, ob der Koch ist oder nicht, und heult, gibt also schaurige Töne von sich wie ein verletzter Wolf. Und sie, na Gott, Helfersyndrom geplagt, wie sie ist, nähert sich ihm und versucht ihn irgendwie zu beschwichtigen und schaut ihn sich an und entdeckt, dass er eine stark geschwollene Wange hat und er sofort gerade hat Zahnschmerzen und hat wahrscheinlich schon versucht, sich irgendwie zu kurieren, möglicherweise mit Schnaps, sicher ist es nicht, und sie schafft es irgendwie, den mitzunehmen zu sich nach Hause, auch weil sie sich vielleicht ein kleines amoröses Abenteuer verspricht. Sie ist irgendwie so frustriert, dass sie ja das gut täte. Ja, und versucht also irgendwie mit diesem Asiaten ins Gespräch zu kommen und zeigt auf sich, nennt ihren Namen, zeigt auf ihn. Er nennt seinen Namen nicht, aber da sie eine Flasche Schnaps auf den Tisch gestellt hat, sagt er Kombe. Und das heißt auf Koreanisch zum Wohl. Was sie natürlich zu der Zeit noch nicht weiß und überhaupt nicht versteht, was das soll mit dem Kombe, und möglicherweise sogar annimmt, er heiße so. Und dann trinken sie Schnaps und sie gibt ihm Tabletten und das hilft wohl auch alles ganz gut. Aber dieser Mann ist außerordentlich ängstlich und sie versucht weiter mit ihm pantomimisch in Kontakt zu treten und demonstriert ihre Arbeit, also macht ihm vor, wie man sich ein Pflaster auf die Wange klebt, sich Blut abnimmt, und daraufhin lockert er sich ein bisschen.
Es entspannt sich, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, so eine leichte Liebesgeschichte, die sich dann aber nicht wirklich einlöst.
Die sich nicht realisiert, genau. Also er entspannt sich ein bisschen, wirft mit einer imaginären Pfanne irgendwas in die Luft und fängt es wieder auf. Und in dem Moment erst denkt sie, aha, der ist Koch.
Genau.
So, und rennt in die Küche und kommt zurück mit einem Messer. Und dann kriegt er wieder Angst, trinkt aber weiter Schnaps. Und dieser Asta ist irgendwann betrunken genug und schläft ein, und als sie aufwacht, ist der weg.
Und diese Szene ist in gewisser Weise symptomatisch für ihr Leben, würde ich sagen.
Richtig. Sie wacht auf, dieser Asiat ist weg und der Rest vom Schnaps ist auch weg. Dafür erscheinen dann andere Herrschaften auf der Fußmatte, aber wir wollen ja nicht das ganze Buch erzählen.
Ganz genau. Wir durchleben ja die Szene aus der Perspektive von Asta, und über Erzählperspektiven werden wir nachher nochmal etwas detaillierter sprechen müssen.
Das war eine komplizierte Sache.
Das glaube ich gerne. Und wir lernen da schon sehr früh, und Sie haben es ja auch gerade eben gesagt, eine Figur kennen, die im Grunde genommen alles richtig machen möchte, die helfen will, aber sich dadurch ganz viel verbaut. Warum eigentlich?
Das liegt in der Natur der Sache. Wie kam ich überhaupt auf dieses Buch? Jeder kennt das, wahrscheinlich jeder. Man hat so Träume, wo man irgendwie vergessen hat, zur Arbeit zu gehen oder vergessen hat, zu kündigen. Und plötzlich fällt einem das siedend heiß ein und man weiß nicht, wie man diesen Fehler korrigieren soll. Und sowas träumte ich eine Zeit lang auch relativ regelmäßig, 2-3 Mal die Woche. Und jedes Mal saß ich dann senkrecht und schweißgebadet in meinem Bett. Und irgendwann fragte ich mich, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn ich weiter Krankenschwester geblieben wäre? Ich wäre auch zu Ärzte ohne Grenzen gegangen oder zu Care Deutschland oder Care International. Und daraus entwickelte sich dann diese vielleicht nicht gerade umwerfend sympathische, etwas spröde und auch ein bisschen verrückte Figur Asta. Also die hat wirklich einen Knall.
Sie hat auf jeden Fall einen Helferkomplex.
So ja, den hat sie auch, aber sie spinnt natürlich auch ein bisschen. Sie ist ja nicht grundlos weggemobbt worden aus Nicaragua. Sie sitzt immerzu nur noch rauchend im Pausenraum und
macht
Fehler. Und
sie kriegt einiges nicht auf die Reihe.
Kriegt eine ganze Menge nicht auf die Reihe und vor allem spricht sie immer weniger im Laufe ihres Lebens, bis sie schließlich ganz verstummt. Dafür ist aber im Kopf eine Menge los.
Das kann man wohl sagen und das erleben wir ja auch an dieser Drehtür, wo sie dann diverse Leute eben meint wieder zu entdecken, wie zum Beispiel ihren Ex-Freund Kurt, mit dem sie mal nach Tunesien geflogen ist.
Ein Steirer, ein Österreicher aus der Steiermark.
Genau, und aber auch da kommt im Grunde genommen wieder ihr Helferkomplex in die Quere, auf ganz bizarre Art und Weise.
Ja, das ist einfach schwierig, weil Menschen, die so einen Komplex haben, ich finde das Wort Komplex übrigens ganz gut in dem Zusammenhang. Ich habe viele solche Menschen kennengelernt. Unter den Krankenschwestern ist es jede zweite, würde ich mal sagen. Wenn man sich allerdings vorstellt, dass die alle, die an diesem Helfersyndrom leiden, von heute auf morgen ihre Tätigkeit niederlegen und erstmal in Therapie gehen, würde das Gesundheitswesen zusammenbrechen, ja? Ja, was ist mit denen los? Das sind meistens Menschen, die irgendwie keine Lust haben oder auch Angst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es sind meistens Menschen, die eine schwierige Sozialisation hinter sich gebracht haben, eine komplizierte Kindheit, bisschen lieblos aufgewachsen. Und wenn die dann Menschen sehen, denen es nicht gut geht, sagen sie sich immer, okay, also ich bin vielleicht nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, aber diesem armen Schwein geht es ja viel schlechter als mir, ne?
Ist ja eigentlich auch sympathisch.
Ja und nein, die stürzen sich natürlich auch auf die Schwachen und oft sind es Schwache, die also irgendwie mit dem Leben noch weniger klarkommen. Die mit dem Helfersyndrom, die haben ja was, woran sie sich festhalten können. Ne? Das ist
wohl wahr.
Ärmel hochkrempeln, zupacken, aufbauen, helfen. Und die begegnen natürlich auch meistens schwachen Menschen, auch schwachen Männern oder Menschen, die nicht sehr belastbar sind, die neurotisch sind oder Suchtprobleme haben. Das ist sogar die häufigste Kombination. Und um die können sie sich dann nach Herzenslust kümmern. In die können sie dann also alle Energien investieren und ja, die können sie formen oder zu formen versuchen. Denn meistens hat irgendwann derjenige, dem geholfen wird, die Nase auch voll. Weil es hat ja auch mit Freiheitsverlust zu tun, mit kontrolliert werden, mit bewirtschaftet und bemuttert werden, das haben ja gerade Männer nicht so besonders gern.
Würde ich vielleicht unterstreichen, ja. Das Interessante bei diesem Roman ist, dass all diese Episoden in der Vergangenheit spielen. Das Thema aber, über das wir jetzt gerade eben auch schon gesprochen haben, ein, sagen wir mal, überzeitliches, ein heutiges ist, bei dem uns wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten einfallen. Das Helfen, ja, man denke nur an die vielen Freiwilligen, die immer noch und auch trotz Anfeindungen den vielen Flüchtlingen helfen.
Genau.
Und da habe ich mir gedacht, da hätte die Asta bestimmt mitgemacht.
Ja, komischerweise, während ich noch an dem Buch schrieb, ging das los mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und helfen war nicht gerade in Verruf geraten, war, aber es war überhaupt nicht drehschick. Ne? Aber plötzlich Teddybären sammeln, Ärmel hochkrempeln, zupacken, aufbauen, helfen. Ganz oft ist natürlich die Rede von denen, denen geholfen werden muss oder geholfen werden soll und denen auch geholfen wird, soweit man ihnen überhaupt helfen kann. Helfen hat ja Grenzen, aber wenig die Rede ist von jenen, die das tun und davon, wie viel Energie das kostet und wie unvorbereitet man in so eine Situation kommt, dass man erstmal rausfinden muss, wie viel Distanz nötig ist und wie viel Nähe erlaubt, sonst kann man also sozusagen im helfenden Tun komplett verschwinden. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Buch auch das geheime Tagebuch von Mutter Teresa gelesen. Was Depressiveres kann man sich schlecht vorstellen.
Das glaube ich gern.
Und das Tollste daran war, dass sie irgendwo darin auch erwähnt, dass ganz, ganz viele Glaubensschwestern sich an den Orden gewandt hätten, ob sie denn auch kommen und helfen könnten. Und irgendwann hätten die Schwestern von Nirmal Hirde in Kalkutta beschlossen, das ist Quatsch, die machen sowieso nur alles falsch, weil Menschen, die sozusagen das Helfen nicht gelernt haben, insbesondere das medizinische Helfen, können natürlich auch wirklich Desaströses anrichten. Und sie haben Briefe geschrieben an ihre Glaubensschwestern. Nee, also die Hilfe möchten sie lieber nicht in Anspruch nehmen, die direkte, aber die Glaubensschwestern könnten doch bitte für die Schwestern des Ordens beten, weil die hätten dazu überhaupt keine Zeit. Also die Nirmal Hirde-Schwestern hatten alle ein schlechtes Gewissen, weil sie es nicht mehr schafften, vor lauter Arbeit auch noch zu beten. Damit ist schon eine ganze Menge gesagt. Und das Helfen kann natürlich so einen Sog erzeugen. Es ist auch ein bisschen was Sportliches. Also wenn man sich in den Kopf gesetzt hat, jemandem zu helfen, dann will man natürlich auch Erfolge sehen.
Und wenn die Erfolge ausbleiben, dann...
Wenn die ausbleiben oder, sagen wir mal, sich nur sehr allmählich einstellen, dann frustriert das ungeheuer. Es frustriert auch auf Seiten dessen, dem geholfen wird. Mhm. Es frustriert beide Seiten und dann kann daraus ganz schnell was ziemlich Zwanghaftes und Unangenehmes werden.
Und das ist natürlich bei dieser Figur Asta auch angelegt.
So ist es, ja.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie kennen sich da auch aus mit dem Krankenschwestertum. Sie haben sich gefragt, das war der Anlass, so war Ihre Formulierung, mal nachzudenken darüber, was gekommen wäre, wenn Sie jetzt nicht Schriftstellerin geworden wären, sondern eben
weiter Krankenschwester geblieben
wären. Da ist natürlich schon einiges beantwortet, was meine nächste Frage anbelangt. Aber vielleicht nochmal fokussiert auf diesen Helferkomplex. Mhm. Was verbindet Sie denn persönlich mit dieser Figur?
Ja, also ich glaube, ich war auch nicht frei davon. Ich habe mich aber frei davon gemacht. Ja, also mittlerweile. Es gibt ein Buch davor, das heißt Böse Schafe. Und das ist eigentlich, wenn man so will, schon ein Buch, was dieses Buch vorbereitet hat. Da geht es um eine ziemlich ahnungslose, naive Ostberlinerin, die in den Westen gerät und sich einsam fühlt und auch irgendwie nach einem Liebhaber sehnt. Und die begegnet irgendwie recht bald, kaum dass sie im Westen gelandet ist, einem Junkie. Also die läuft irgendwie durch die Straßen mit so einer Art imaginären Kaffeewärmer. Und dann entdeckt sie diesen Junkie und der kriegt dann das gesamte Liebesbedürfnis der Soja, so heißt die Figur in Böse Schafe, übergestülpt. Und kann sich nicht mehr rühren. Und der hat HIV und stirbt auch. Und das ist auch der Moment, wo sie dann irgendwie merkt, dass sie sich übernommen hat und dass ihre ganze Hilfe verpufft ist, weil, ja, es gibt eine Krankenschwester, eine Oberschwester in dem neuen Buch in der Drehtür, die sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Das Besondere an Böse Schafe war, ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Roman, dass der Text aus der zweiten Person Singular geschrieben worden.
Stimmt.
Und das war natürlich etwas ganz Besonderes, weil man zunächst einmal denkt, aus dieser Perspektive kann ich keinen Roman erzählen, der dann auch als solcher funktioniert, war aber so. Und auch aus diesem Grund war das ein ganz besonderer Text. Und jetzt sind wir schon auf, sagen wir mal, auf so einer sprachlichen Ebene
genau.
Und kommen zurück zur Drehtür. Denn hier haben wir es auch mit ganz viel Sprachreflexion zu tun. Mhm. Es ist ja sogar so, dass wir hineingeworfen werden in diesen Text mit einer sprachkritischen Analyse. Mhm. Und der wirkt zunächst einmal, das war jedenfalls mein Eindruck, wie so eine Art Showstopper. Man denkt sich, wie, jetzt beginnt dieser Roman so?
Ja.
Was ist denn los? Aber man versteht später, warum das so sein muss, denn wir haben es ja mit einer Krankenschwester zu tun und das ist, glaube ich, auch die besondere sprachliche Herausforderung, die, sagen wir mal, etwas klüger und gebildeter ist, als man das zunächst von einer Krankenschwester vermuten würde. Ganz genau. Dann erfahren wir natürlich auch, dass sie hätte Ärztin werden können, aber jetzt sind wir
kein Abitur.
Ganz genau. Ja. Hier sozusagen ein Erzählproblem, könnte man am Anfang erstmal sagen.
Absolut.
Und
das
lösen sie dann wie?
Ich wollte diese Figur als eine einführen, die sozusagen mit der Sprache hadert, weil die Sprache ihr nicht genau genug ist. Ich glaube, dass Genauigkeit auch zum Schwesternberuf passt. Ja,
die müssen penibel sein.
So ist es, ja. Und ich bin natürlich Schriftsetzerin, das habe ich gelernt. Und deswegen habe ich auch immer mit der Sprache gehadert, weil wenn man als Handsetzerin sozusagen das Manuskript ins haltbarere Medium übertrug, also in die gesetzte Schrift, dann fiel einem jedes Wort auf. Aber ich war auch viel und lange im Ausland. Das erste Mal war das so, als ich in der Mongolei war. Wenn du ein Jahr lang mit niemandem deine Sprache sprechen kannst und du kommst zurück, dann sind ganz normale Wörter plötzlich sehr, sehr merkwürdig. Und viele Ausländer, die Deutsch lernen müssen, verstehen das auch. Ein wunderbares Beispiel für mich ist ein Spruch, den ich mal in einer Berliner Hausmauer gelesen habe, schon vor einigen Jahren. Da stand das deutsche Wort willkommen und dann ein Gleichheitszeichen und dahinter stand kommt aber nicht. Also das hat was zu tun damit, dass die Wörter dich so fremd angucken oder ein Wort wie großgezogen. Da fragst du dich wirklich, also wie geht der Vorgang? Ist das wie bei Gummibärchen, du stellst dich irgendwie mit einem Finger auf die Füße von dem und ziehst mit der Hand das Bärchen lang. Also es gibt so Wörter, die dich vollkommen fremd angucken, wenn du sie lange nicht gesprochen und gehört hast.
Blitzgewitter ist es zum Beispiel ganz am Anfang bei
Drehtür.
Ja, das ist das
Wort, mit dem sie einsteigt. Das ist also, sie weiß nicht mehr genau, was eigentlich das Wort Blitzgewitter bedeutet. Und denkt darüber nach. Aber es ist auch gerade ein Gewitter niedergegangen und es ist sehr schwül auf diesem Flughafengelände. Und das ist wichtig für das Ende des Buches. Es ist ein Sommertag, so heiß und schwül. Und sie steht immer nur draußen und raucht und trinkt nichts und isst nichts. Und der Flug aus Nicaragua ist ja ein langer mit dreimal umsteigen und das alles setzt ihr zu, aber den Schluss wollen wir natürlich nicht verraten.
Auf gar keinen Fall, denn wir wollen jetzt noch weiter auf die Erzählperspektive kommen,
genau.
Weil das ist natürlich genau ein ganz besonderer Clou, das kann man, wie ich finde, verraten. Wie haben Sie denn dieses Problem, was es da gibt, also eine Frau, die im Grunde genommen klüger ist als das, was sie zu sein scheint und, das kommt noch hinzu, Sie haben es ja auch vorhin gesagt, sie spricht nicht mehr, aber es passiert ganz viel mit der Sprache in ihrem Kopf.
So ist es.
Und das ist sozusagen die erzählerische Herausforderung. Mhm. Beschreiben Sie das doch mal. Wie haben Sie es gelöst?
Naja, also sie hat natürlich auch noch so eine Stimme bei sich. Also sie hört so Sachen manchmal. Man weiß nicht genau, sind es Halluzinationen? Ist es sozusagen die Regie der Autorin? Wer oder was ist diese Stimme? Es ist eher schon sowas wie was Zwanghaftes. Also es ist etwas, was ihr auch verbietet, zu sprechen. Das ist die Stimme. Die Stimme ist die einzige, die sagen darf, was Asta machen kann und was sie nicht machen kann.
Man kann natürlich das, was Sie da beschreiben, sagen wir mal, auf so einer Ebene von Krankheit und Gesundheit besprechen, aber man kann es auch auf der Ebene, sagen wir mal, der Erzähltechnik diskutieren.
So ist es.
Und das interessiert mich natürlich ganz besonders. Warum? Weil hier etwas passiert, was ich so auch noch nicht gelesen habe. Denn wir haben es hier eigentlich mit einer Ich-Erzählung zu tun und gleichzeitig mit einem autorialen Erzähler, der in der Ich-Stimme ist.
So ist es.
Ja. Verrückt. Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich wollte diesen verlogenen Prozess des Romaneschreibens einfach mal ein bisschen transparenter machen.
So,
weil
ja,
es ist immer die Autorin oder der Autor. Ja, und natürlich ist die Stimme meine Stimme. Aber ich nenne sie eben nur die Stimme. Ja, und da gibt es dann auch eine Passage, wo die Stimme sich wirklich einmischt und sagt, Moment mal, kann die sich so präzise erinnern, was ihre Kollegin sowieso vor Jahren erzählt hat, jedes einzelne Detail, jede Jahreszahl, das kann doch nicht sein. Ne? Und das bezweifelt die Stimme aufs Äußerste. Und das ist natürlich ein Verweis darauf, dass diese Asta, wie man so schön sagt, konfabuliert. Dass also gar nicht, dass sie eine absolut unzuverlässige Erinnerin ist. Eine Erzählerin in dem Sinne ist sie ja gar nicht.
Genau.
Oder eine unzuverlässige Selbstgesprächeführerin. Weil es ist überhaupt nicht gesichert, dass sich die Dinge so abgespielt haben, wie sie sie schildert, dass es die Figuren überhaupt gab. Oder sind das Ausgeburten ihrer Fantasie? Also was ist das? Eine Drehtür im Kopf? Das ist sozusagen mehrfach gedoppelt. Das mache ich ja gerne. Also eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Mal kleiner, mal größer. Das ist aber immer außerordentlich kompliziert zu bauen, weil es in den gesamten Kontext der Situation passen muss. Sozusagen, es muss ja eher entsprechen als widersprechen.
Ganz genau. Und Sie haben ein Riesenglück, wie ich finde, denn Ihnen ist dieses Bild oder, ja doch, muss man sagen, es ist ein Bild und andererseits ist es noch viel mehr. Es ist ein Erzählkniff. Also Sie haben diese Drehtür und diese Drehtür ermöglicht natürlich sehr viel. Eine Drehtür dreht sich, also man dreht sich im Kreis, aber gleichzeitig kann man hineinsehen. Das ist eine ganz skurrile Situation.
Und sogar hineingehen.
Hineingehen. Und
wenn man dann zu grob wird, blockiert sie.
Ganz genau. Es ist dann, ja, könnte man auch sagen, ein Symbol für das Leben, oder?
So ist es, ja. Und eigentlich erst am Ende, glaube ich, merkt der Leser, dass diese Asta sich um ihr Leben erinnert. Dass es also quasi sowas ist wie eine Aura kurz vor dem Tod.
Ganz genau. Da haben wir schon viel zu viel verraten.
Ja.
Aber gehen wir nochmal zurück zu einem Thema, und zwar zu den Schnittstellen Biografie und Roman. Sie haben mal gesagt, dass Sie Ihre Biografie als Steinbruch für Ihre Literatur verwenden. Was haben Sie damit gemeint?
Naja, ich denke, dass das fast jeder Autor so macht. Also fast
Behaupten Sie?
Ja, also ich weiß es sogar, weil ich natürlich eine Menge Autoren kenne und auch mit einigen spreche. Und
viele bestreiten das.
Ein wunderbares Beispiel ist der großartige Science-Fiction-Autor, ein Pole namens Stanislaw Lem, der wirklich nur Science-Fiction geschrieben hat. Und den fragte mal ein Journalist: Herr Lem, wie kommen Sie immer auf diese fantastischen Einfälle?
Auf der futurologische Kongress.
Genau. Und daraufhin räusperte sich Lem und sagte irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er einen Scherz machen wollte oder es ernst meinte. Er sagte, was heißt hier Einfälle? Was heißt hier futurologische Phantasmagorien? Das ist alles autobiografisch, das sagte er. Und das ist natürlich sehr schön in dem Zusammenhang, weil bei Lem käme man echt nicht auf die Idee. Und wie gesagt, vielleicht war es ein Witz, vielleicht war es kein Witz. Aber natürlich ist der Autor immer gut beraten, ein bisschen sich auch an das zu halten, was empirisch geerdet ist. Was macht ein Schriftsteller? Man stelle sich es vor, man sitzt in einem Zug, meinetwegen einem ICE, der hält außerplanmäßig an irgendeinem Bahnhof und auf dem Bahnsteig spielen zwei kleine Mädchen Gummihopse. Und daneben steht eine Bank auf steinernen Füßen und irgendwann verheddert sich das eine Mädchen und knallt mit dem Kopf gegen die Bank. Und man hört noch den Schrei und man sieht das Blut und der Zug fährt weiter. So. Dann sitzt man da und denkt sich, wie ist die Geschichte ausgegangen? Und nichts anderes macht ein Schriftsteller. Beim Erzählen ist es wie beim Rauchen. Eine Zigarette muss man irgendwie zu Ende rauchen. Ja, das ist so. Und eine Episode, die man sozusagen nur...
Es sei denn, es kommt ein Zug und man muss einsteigen.
Ja, sicher. Dann muss man sie wegschmeißen. Was daraus wird, habe ich auch woanders schon mal beschrieben. Also man erlebt sozusagen Dinge und man erlebt sie immer als Fragment. Man ist selten bis zum Ende der Geschichte dabei und dann ist das Ende ja nicht mal wirklich das Ende. Ja, also das war der Auslöser bei Soja, also bei Böse Schafe. Da habe ich auch lange über die Erzählperspektive nachgedacht, bis ich eines Tages auf einen Friedhof ging im Berliner Wedding und da stand eine Frau in einer Kittelschürze mit einer Gießkanne und schimpfte auf ein Grab und sagte, du Arschloch, und du hast irgendwie überhaupt kein Testament gemacht und deine doofe Tochter, die kriegt jetzt alle und ihr heiratet hast du mich auch nicht. Und da habe ich gemerkt, der Typ ist tot, aber das nützt gar nichts. Also der hat sozusagen im Leben Probleme hinterlassen, die sein Leben aufs Unguteste verlängern sozusagen. Ja. Und da war mir klar, dass das so alles nicht stimmt. Nur weil jemand den Löffel abgibt, ist der nicht verschwunden, jedenfalls nicht aus dem Leben der anderen.
Also wenn wir schon bei der Biografie sind, dann wollen wir da noch ein bisschen in die Tiefe bohren. Frau Lange-Müller, ein paar Eckdaten noch. Also aufgewachsen in Ost-Berlin, ihre Mutter war eine Funktionärin im ZK der SED. Der Vater war ein Journalist, erst bei einer Zeitung, wenn ich das richtig recherchiert habe. Später auf der Führungsebene im DDR-Fernsehen.
Stimmt.
Was war das für eine Kindheit, für eine Jugend?
Tja, also mein Vater, der kam aus der Lausitz und war in der Wismut und hat da auch meine Mutter kennengelernt, die als junge Frau im Exil war, als Tochter eines prominenten Leipziger Kommunisten. Und die kam dann zurück und wurde FDJ-Sekretärin in der Wismut, wo sie meinen Vater kennenlernte, also Uranbergbau, Wismut, ganz seltsame Sache. Und dann wurden sie beide, weil sie keine NSDAP-Parteibücher hatten und überhaupt immer schon auf der richtigen Seite waren, irgendwie delegiert zum Studium an der Komsomol-Hochschule in Moskau und dann an der Parteihochschule. Und irgendwie mit dem Verhüten war das damals noch nicht so, passierte da genau in dieser Phase diese Schwangerschaft mit mir. Und ich wurde dann bei meiner Oma abgegeben, weil irgendwie war ich an der Komsomol-Hochschule wohl nicht zu bewirtschaften. Und wuchs bei meiner Oma auf, bis ich 3 war. Dann passierte nochmal so ein Unfall. Dann kam meine Schwester zur Welt. Und die hatte so einen angeborenen Hüftgelenkschaden. Damals wurden Kinder, die das hatten, noch in so Gipsstreckbetten gelegt, wo sie ein Jahr lang brüllten wie am Spieß. Und da sagte Oma, das ist mir zu viel. Eine muss irgendwie ins Heim. Und das war ich, die Ältere. Und ich kam also in ein Wochenkinderheim. Ja, da blieb ich ziemlich lange. Es war nicht so schlimm, wie sich das anhört, auch nicht so tragisch. Wir hatten einen sehr, sehr freundlichen Heimleiter, der immer so ein bisschen nach Kräuterlikör roch und mit dumpfer Stimme sprach und überhaupt kein Pädagoge war und uns alles erlaubte. Also Tiere, was? Ihr braucht Tiere? Kein Problem. Da rannten Hühner rum und ich hatte so ein riesiges Kaninchen, einen belgischen Riesen, der ein absolut stoisches Tier war. Also dem konntest du ins Fell flennen. Das machte dem nichts aus. Und von daher habe ich eher darunter gelitten, dass ich diese mir vertraute Umgebung irgendwie verlassen musste. Ich kam da gut klar. Ich war ja kräftig und intelligent. Also schon eher die Führernatur bei einer Bandensozialisation ist das wichtig, dass man nicht kugelrund ist und keine Hasenscharte hat. Sonst hat man wirklich schwer zu knabbern, hatte ich aber nicht. Ja, und dann war ich also 7 Jahre alt. Ich war schon eingeschult und dann kamen meine Eltern aus Moskau zurück. Und die waren mir natürlich völlig fremd.
Klar.
Meiner Schwester auch. Wir saßen beide irgendwie im Bett und warteten auf deren Rückkehr im Bett meiner Oma. Und dann kamen die, meine Schwester hatte vor nichts auf der Welt Angst, außer vor Hexen. Und ich litt am Trennungsschmerz, weil ich mein Kaninchen, das hieß übrigens Pestalozzi, da in diesem Heim zurücklassen musste. Und dann kamen meine Eltern, machten den Koffer auf und wollten nun irgendwie die heile Familie gründen. Und meine Mutter holte als Geschenk für mich aus diesem Koffer irgendwie einen Kaninchenfellmantel mit Bommeln, worauf ich sofort anfing zu brüllen und zu weinen wie am Spieß. Und meine Schwester kriegte eine Baba Yaga, eine Hexe, eine russische Hexe.
Daraufhin
brüllte die auch. Ja, ja, brüllte die auch wie am Spieß. Wir brüllten beide wie am Spieß. Und so fing es an. Und man kann sich vorstellen, dass es die Kellertreppe nicht mehr raufgegangen ist, sondern eigentlich nur noch runter. Und mit ungefähr 16 bin ich dann auch irgendwie zu Hause ausgezogen. Meine Mutter war keinem Argument zugänglich. Aber wenn man ihr irgendwas erzählte aus dem Leben eines normalen Menschen, dann sagte sie, nein, das kann nicht sein. Davon wüssten die Genossen.
Naja,
die wussten überhaupt nichts, sie hatten gar keine Ahnung. Aber am peinlichsten war mir mal, und da habe ich verstanden, dass die nicht sozusagen in der Welt lebt, in der ich lebe, als mal ihr Dienstwagen aus irgendwelchen Gründen nicht kam, der sie überall immer abholte und irgendwo hinbrachte, ganz egal, was es war. Und dann halt gesagt, na gut, die 2 Stationen können wir doch auch mit der U-Bahn fahren. Und dann gingen wir runter in die U-Bahn und meine Mutter wusste weder, in welche Richtung die U-Bahn nach Friedrichsfelde fährt, noch was eine U-Bahn-Fahrkarte kostet. Und dann gedacht, ach du Schande, ja, ist die doof.
Nein, sie hatte wahrscheinlich einfach mit den ganz normalen alltäglichen...
Nichts zu tun. Aber das ist natürlich ein Feld für Konflikte ohne Ende. Ich glaube, ich war ein bisschen ungerecht zu ihr. Ich meine, sie lebt nicht mehr. Sie war eigentlich, sie hatte auch ein paar positive Eigenschaften. Zum Beispiel war sie unglaublich musikalisch. Sie nahm irgendein Instrument in die Finger und begann es zu spielen. Und nach einer halben Stunde konnte sie darauf spielen, egal was es war. Also sie spielte hervorragend Schifferklavier, sollte ich auch lernen, aber die Beatles wurden gerade en vogue und ich hatte natürlich überhaupt keine Lust, Schifferklavier, ausgerechnet Akkordeon, wollte Gitarre und so, aber das, nee, das nicht, also das war ganz und gar tabuisiert, schon wegen dieser Pilzköpfe, ne, und so habe ich dann aber doch ein bisschen Akkordeon gelernt und jetzt habe ich mir gerade bei eBay eins gekauft.
Also da kommt die Mutter wieder ins Haus über das Musikinstrument.
Ja, also die hat doch immer ganz viel gesungen und mir alle möglichen Lieder beigebracht. Ich bin also ein wandelndes Liederbuch. Es ist unglaublich und vor allem konnte ich mir die Texte so gut merken.
Also, und dann ging es weiter und zwar haben Sie studiert von 1979 bis 1982 am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig.
Ja.
Das hat mich natürlich auch sehr interessiert und zwar im Hinblick auf die Ausbildung und vor allem auch im Vergleich zu den Schreibschulen, den Literaturinstituten, die es heute gibt. Worauf hat man denn damals Wert gelegt?
Ja, das war irgendwie schon ein, sagen wir mal, ein sehr geschützter Ort. Laut Statut dieses Literaturinstitutes Johannes R. Becher, benannt nach einem expressionistischen Dichter, der später Kulturminister wurde, muss man heute alles dazu sagen, kein Mensch kennt den mehr. Da durften nur Lehrer unterrichten, die selbst Autoren waren. Also alle unsere Lehrer waren Schriftsteller. Und auf einen Studenten, also es wurden immer nur 10 junge Autoren immatrikuliert, kamen ungefähr 8 Dozenten. Das heißt, es war eine unglaublich exklusive Spezialbetreuung, wenn man wollte. Wir hatten 2 wirklich gute Lehrer. Einer hieß Gerd Rothbauer, das war ein großartiger Stilist. Der hat mich mit Melville bekannt gemacht, nicht eine Bibliothekarin, wie ich das gerne behaupte. Und der andere war Peter Gosser, ein Dichter aus Leipzig, der auch gut Russisch sprach und Russisch gehörte zu den Pflichtfächern. Und der brachte uns Russisch aber mit gereimten Gedichten, mit Versen bei, was ziemlich schlau war. Weil natürlich Verse oder Reime immer dafür da sind, dass man sich Dinge merkt, ne? Und das funktionierte prima, aber dann kamen natürlich auch Bulat Okudschava aufs Tapet oder Anna Achmatowa, also Autoren, die nicht so richtig linientreu waren. Und
haben Sie in dieser Zeit auch selber schon angefangen zu schreiben?
Das war die Voraussetzung. Hm. Man musste sich ja mit einem Text bewerben.
Hm. Also so wie heute im Grunde
auch schon, genommen. Ja, natürlich. Aber wir waren eben wirklich richtig gepäppelt und betreut. Und auch der Leiter dieses Instituts, Max-Walter Schulz, der auch völlig vergessen ist, ein sehr freundlicher Mann, der hatte mal ein Buch geschrieben, das hieß Wir sind nicht Staub im Wind. Und da geht es um einen Kriegsrückkehrer, einen Offizier, einen Wehrmachtsoffizier. Und er ging mit diesen Dingen unglaublich offen um. Der stellte sich vor uns hin und sagte, ja, Sie kennen ja vielleicht mein Buch, Wir sind nicht Staub im Wind. Und wenn Sie es gelesen haben, dann wissen Sie, dass ich mal Offizier war in der Wehrmacht. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Einmal Offizier, immer Offizier. Das war die Ansage. Und damit war schon klar, dass er verpflichtet war, irgendwelche Dinge, die es bei uns ereigneten, sofort an die Stasi weiterzumelden.
Mhm.
Aber er hat das völlig offen, also wenn man diese Art von Metapher verstand, dann hatte man verstanden. Deutlicher konnte er wohl nicht werden, aber so deutlich wurde er. Der hat uns gepampert und geschützt, wo er konnte.
Und hat es auch was gebracht, sagen wir mal, im Sinne der Schriftstellerinnenausbildung?
Aus einem Grund. Vor allem aus einem, also das immer gegenseitig sich die Texte vorlesen und dann kollektiv irgendwie darüber abstimmen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist alles Quatsch, weil da spielen so gruppendynamische Prozesse eine Rolle und da ist dann gerne auch mal ein bisschen Mobbing dabei, ja, also davon halte ich nicht sehr viel, aber wir hatten ein Privileg, was ein wirklich unschätzbar großes war, wir kriegten einen sogenannten Giftschein und der berechtigte uns, alles zu lesen, alles, jedes Buch auszuleihen und die kriegten ja alles. Die Leipziger Uni-Bibliothek kriegte auch alle Neuerscheinungen aus dem Westen.
Mhm.
Jedes verdammte Suhrkamp-Buch kriegten die und wir durften die lesen. Also ich habe mich im Institut so gut wie gar nicht blicken lassen. Ich war meistens irgendwie verhindert oder krank oder habe irgendeinen Zettel abgegeben und habe gelesen, wie eine Blöde.
Das ist ja auch eine gute Form der Ausbildung, aber eine, sagen wir mal, nahezu autodidaktische, da haben die Lehrer und Lehrerinnen, die Dozentin.
Na, immerhin haben die dafür gesorgt, dass jeder von uns diesen Giftschein kriegte. Das war ein irres Privileg.
Sie sind dann trotzdem, könnte man fast sagen, 1984 in den Westen gegangen. So liest man das in den biografischen Notizen über Sie. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn das war ja alles andere als ein Spaziergang. Was geschah denn damals, als Sie einen Ausreiseantrag gestellt haben?
Naja, dazu muss man sagen, dass ich ja vorher dieses eine Jahr in der Mongolei war. Also es gehörte irgendwie nach der, ich weiß nicht wie vielten Hochschulreform, es wurden dauernd Hochschulreformen gemacht, und auch dieses Literaturinstitut war eine Hochschule. Und irgendwann wurde beschlossen, dass auch die Absolventen von Kunsthochschulen ihr Praktikum in der sozialistischen Produktion absolvieren müssen. Und warum nicht im befreundeten sozialistischen Ausland? Da kamen also welche zu uns ins Institut vom Ministerium für Kultur und erklärten uns, ja, und warum nicht Angola oder Kuba? Ach, dachte ich, man, halbes Jahr Kuba, why not? Ja, prima. So, und dann fragten sie, wer von uns die Berufe, die Zivilberufe sozusagen, die wir erlernt hatten, spielten auch eine Rolle. Ich war Schriftsetzer, es meldete sich noch ein Kfz-Mechaniker und ein Elektriker aus Halle, also auch Kommilitonen von mir. Und wir drei waren also bereit, irgendwie unser Praktikum im befreundeten sozialistischen Ausland zu absolvieren. Und dann vergaßen wir die Sache und studierten weiter. Und dann schrieb meine Diplomarbeit und gab sie ab. Und just in dem Zeitraum kriegte ich einen Brief. Ja, also ich hätte mein Praktikum anzutreten nach dem Studium. Und zwar nicht für ein halbes Jahr und überhaupt nicht in Angola und auch nicht in Kuba, sondern in Ulaanbaatar in der Mongolei. Und nicht für ein halbes Jahr, sondern für ein ganzes, weil ein halbes Jahr lohnt sich überhaupt nicht für die Mongolen. Und da saß ich da und dachte, die spinnen noch. Ich hatte mich gerade frisch verliebt und schrieb also zurück. Von einem halben Jahr war die Rede und auch nicht von Ulaanbaatar, keine Ahnung, wo das liegt und so. Und dann antworteten die mir sehr dreist, also ich soll doch mal nachgucken, was ich da unterschrieben habe. Da wäre ja kein Zeitraum angegeben und auch kein Land vorgeschlagen. Und wenn ich dieses Praktikum ablehne, wird mir mein Diplom nicht ausgehändigt. Da steckte mit Sicherheit meine Mutter dahinter, die irgendwie das Gefühl hatte, dass ich ihrer Karriere schon ziemlich im Weg stehe. Naja, haben die sich gedacht, vielleicht verliebt sie sich in einen Araten und bleibt da. Oder was weiß ich, oder die Pferdebremse sticht sie und sie kriegt eine Nekrose und geht ein. Keine Ahnung, was sie sich gedacht haben.
Tatsache war aber, sie kamen zurück.
Sie kamen zurück.
Und waren ein Problem für...
Kerngesund und war ein Problem. Tja, weiterhin.
Weiterhin also war die... Lösung, einen Ausreiseantrag.
Da habe ich gedacht, wenn sie mir direkt auf ein Tablett servieren.
Dann nehmen wir es mit.
Ja, also genau. Wahrscheinlich hätte ich das sonst erst viel später gemacht oder ich weiß es nicht. Aber dann habe ich gedacht, aha, ich roch ja den Braten. Habe ich gedacht, nee, also man hatte ja auch so eine Kaderakte. Ich habe gedacht, hier kriegst du kein Bein mehr an Deck. Also hier musst du jetzt irgendwie weg.
Also ging es in den Westen.
Ja.
Und dann stellte sich im Grunde genommen schon relativ schnell der Erfolg als Schriftstellerin ein. Mhm. Schnell im Rückblick natürlich nicht, aber wenn man so die Jahreszahlen sieht, dann denkt man sich, ach, das ist schon interessant. 1984 sind sie in den West gegangen. 1986 erschien dann ihr erster Erzählband,
genau.
Wehleid wie im Leben.
Ja.
Und im gleichen Jahr haben sie dann
Ingeborg Bachmann-Preis
gewonnen, genau. In Klagenfurt. Und zwar mit der wunderbaren Erzählung Kaspar Mauser, Die Feigheit vorm Freund.
Ja.
Wenn wir da nochmal zurückgehen, was hat Sie damals schriftstellerisch umgetrieben? Was war, wenn man das so hochtrabend formulieren möchte, Ihr poetisches Programm?
Naja, also ich hatte ja angefangen zu schreiben während der Nachtwachen auf der Psychiatrie. Einfach, weil es gab keine Supervision, wenn man tanzen ging und einer forderte dich auf und fragte, was machst du denn so? Und man sagte, ja, Psychiatrie, Krankenschwester. Sagte, der war nett, sie kennenzulernen und entfernte sich auf unhörbaren Zehen. Also es war irgendwie nicht so prickelnd. Man konnte sich auch mit niemandem wirklich austauschen, obwohl man ziemlich finstere Dinge auch erlebte in der DDR-Psychiatrie. Und ich war vor allem auf der Geropsychiatrie, also alte Verrückte. Wir haben immer gesagt, wir stehen bis zum Knie in der Geriatrie. Und das sagt alles. Es war auch physisch sehr anstrengend. Und ja, während der Nachtwachen fing ich so ein bisschen an, ich glaube aus autotherapeutischen Gründen, so bestimmte Dinge einfach mal aufzuschreiben, auch um sie auf Distanz zu bringen, um sie aus dem Körper zu kriegen. Und das wurden so die ersten Erzählungen. Und als ich in der Mongolei war, ich hatte zwei Westbücher mit, eins vom S. Fischer Verlag und eins von Surkamp und die Adressen standen drin. Da habe ich irgendwie den ganzen Krempel mal zusammengepackt. Und da gab es irgendwie eine einzige westliche Vertretung, machte das nicht über Peking, sondern war direkt vor Ort und das waren die Franzosen. Und da gab es so einen, sagen wir mal, auch mit den Polen sehr verbündeten alten Franzosen Alain, dessen letzte Station mit Sicherheit Ulaanbaatar war. Und der ging irgendwie auf Heimaturlaub und dem habe ich diesen Kuvert mit meinen Manuskripten und der Adresse des S. Fischer Verlags drauf in die Hand gedrückt. Da habe ich gesagt, bitte wirf das mal in Paris in den Briefkasten. Und das hat er gemacht. Mhm. Und dann hatten die meine Manuskripte, dann haben die mir natürlich irgendwie versucht, Briefe zu schreiben. Die habe ich natürlich alle nicht bekommen. Und dann war ich in West-Berlin, also ich war übergesiedelt und wohnte noch in Marienfelde in diesem Aufnahmelager. Und irgendwie rief mich ein Kollege an, der früher schon ausgereist war und sagte, der Thomas Beckermann von S. Fischer, der versucht die ganze Zeit mit dir Kontakt aufzunehmen. Und so kamst du dieser ersten Veröffentlichung eigentlich sehr schnell.
Kommen wir nochmal zu der Frage zurück. Wie war das mit dem poetischen Programm? Also ich kenne ja auch Ihre anderen Erzählungsbände und Romane und so weiter. Und trotzdem gibt es schon in diesen frühen Texten von Ihnen etwas, von denen ich sagen würde, das ist Katja Lange-Müller.
Das ist diese Sprachbesessenheit.
Genau.
Ja, sind die Wörter, die mich immer beschäftigen.
Absolut. Ja. Ich glaube ja auch, man kann das so allgemein sagen, wenn die Sprache verlottert, dann verlottert das Denken. Und
alles.
Ich glaube, das ist bei Ihnen ja so unendlich wichtig. Das ist auch so wichtig in diesem Roman Drehtür, über den wir eingangs gesprochen haben. Katja Lange-Müller beschäftigt sich vordergründig mit skurrilen Figuren, mit Liebesverhältnissen, mit gescheiterten Existenzen, mit Randfiguren. Aber im Kern steht so etwas wie eine Sprachkritik. Fast wie so eine Art humanistisch-sprachliches Programm. Stimmt das?
Ich selber würde es nicht so formulieren, aber ich finde es absolut zutreffend. Es ehrt mich sehr, dass Sie es so ausdrücken. Das ist tatsächlich der Kern meines Schreibens.
Auffällig ist, anders als Ihre Kolleginnen, nehmen Sie sich in gewisser Weise Zeit, um Ihre Bücher zu veröffentlichen. Jetzt gibt es dieses
verdammt viel Zeit.
Ja, es gibt dieses Sprichwort, aber letztlich ist das natürlich auch nur eine Phrase. Gut Ding will Weile haben, aber es ist Ihnen sozusagen von den Veröffentlichungszyklen her vollkommen egal, dass da einfach mal 8-9 Jahre lang kein neues Buch kommt. Fühlen Sie sich da unter Druck gesetzt?
Ich habe das Glück, nicht unter Druck gesetzt zu werden, weil mein Verleger, der früher mein Lektor war, Helge Malchow, Kiepenheuer und Witsch, verstanden hat, dass das bei mir überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, also sobald man mich unter Druck setzt, kommt wieder diese Verweigerungshaltung, die ja auch meiner Figur Asta eignet, eigentlich all meinen Figuren.
Allen.
Natürlich, weil es sind ja meine Figuren. Ich habe sie gemacht und irgendwie haben die natürlich was mit mir zu tun. Die sind meine Geschwister, ne? Und deswegen werde ich nicht unter Druck gesetzt. Also immer, wenn ein neuer Vertrag mit mir abgeschlossen wird, steht da zwar irgendwas drin, aber jeder weiß, das ist. Und dann, warum dauert es so lange? Es ist ja nicht so, dass ich nicht schriebe. Aber erstens schreibe ich wirklich jede Seite mindestens 8-mal. Und wenn ich gesammelte Anfänge herausgeben würde, dann würde das zumindest ein Regalbrett schon mal voll sein. Und das andere ist, dass irgendwie sich bei mir was verändert haben muss. Deswegen so dieser 7-Jahres-Zyklus ist mindestens, weil ich muss den nächsten Reifepunkt erreicht haben. Erst dann kann ich mich sozusagen erneuern, auch im Schreiben und mir trotzdem treu bleiben. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Es dauert einfach lange, ehe sich in mir sozusagen neue Geschichten formiert haben. Und ich kann eben erst anfangen, wenn ich das Ende kenne. Vorher bin ich nicht in der Lage anzufangen. Und das ist auch gut so, weil ich komme ja von der Erzählung her. Und wenn man das Ende kennt, dann zieht das Ende. Es entsteht ein anderer Spannungsbogen.
Sie haben gesagt, diese Veröffentlichungszyklen, die sind wichtig, weil es fließt dann in diesen Text ein und man liest das ja auch, das ist wirklich durchgearbeitet. Da geht es um jedes Komma. Und können Sie es denn wenigstens jetzt genießen, dass der Roman da ist?
Naja, es sind immer noch 3-4 bisschen doofe Druckfehler drin, die einfach entstehen.
Weil nur? Man
die, ja. Ja.
Ah ja, das ist ja normal. Aber dann kann man ja auf die 2. Auflage setzen.
Sowieso. Also das ist ein Buch ganz ohne Druckfehler.
Gibt's
ist irgendwie
doch gar
auch
nicht.
Tot. Ja, das ist klar. Nee, genießen.
Und außerdem muss der Setzer ja auch noch ein paar Fehler einbauen dürfen.
Ja, das macht er ja eben auch, ja, der alte Anarchist. Ja, natürlich bin ich erstmal froh, dass ich jetzt fertig bin, dass endlich mal wieder ein Buch erscheint. Aber auf der anderen Seite ist man wieder unterwegs wie ein Staubsaugervertreter auf Lesereise und immer noch ein Viertel mit der Buchhändlerin trinken anschließend und morgens irgendwie was gegen die Magenverstimmung einwerfen und weiterziehen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Eigentlich macht das ja Spaß. Unterwegs sein beschert einem ganz viele von diesen fragmentarischen Erlebnissen, die man natürlich auch braucht.
Um das nächste Projekt anzugehen.
Ja, man weiß ja nie, wie es passiert, aber ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant, das ist schon so.
Und wenn ich eingangs gesagt habe, dass Sie wirklich viel erlebt haben und das auch alles einfließen lassen können, dann habe ich, glaube ich, nicht übertrieben. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Geschichten gehört von Ihnen, sei es aus der Mongolei, aus der DDR, aus dem Westen. Wir könnten, glaube ich, noch einige Zeit sprechen, aber wie immer so ist es auch bei dieser Sendung. Sie ist von der Zeit her begrenzt. Katja Lange-Müller, Vielen Dank für dieses Gespräch und ich sag mal viel Glück und Erfolg. Viel Spaß bei den Lesungen und auch bei dem Viertel Wein mit Ihrem neuen Roman Drehtür. Und das sei noch einmal erwähnt, der bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Vielen Dank.
Herr Otte, ich bedanke mich auch. Dieses Gespräch gehört zu denen, die mir ganz großen Spaß gemacht haben. Danke.
Ich habe zu danken.